Herr Schwarzmüller, Sie sind 47 Jahre alt, in Freiburg geboren. Genau, Sie haben eine Ausbildung gemacht zum pharmazeutisch-technischen Assistenten, haben dann ein Studium im Jahr 2000 hier an der Uni Freiburg, ein Studium der Pharmazie aufgenommen, das Sie dann allerdings 2003 abgebrochen haben, krankheitsbedingt. Wenn ich das aus Ihrer Biografie richtig gesehen habe, Sie sind schon mit 19 Jahren erkrankt, ist das richtig?
Genau, im Abitur, zwischen Abitur ja. Und der PTA-Ausbildung.
Aber Sie haben die Ausbildung gemacht, abgeschlossen, das Studium dann abgebrochen, aber Sie haben dann einen zweiten Anlauf zum Studium genommen an der Katholischen Hochschule Freiburg, das Studium der Religionspädagogik und haben es auch abgeschlossen. Sie sind Diplom-Religionspädagoge.
Genau.
Und Sie sind dann aber nach diesem Studium tatsächlich in Ihren Beruf des zum pharmazeutisch-technischen Assistenten zurückgekehrt und sind in diesem Beruf tätig. Ist das richtig?
Das stimmt, genau.
Ja. Sie haben auch aber immer wieder auch, glaube ich, Anläufe genommen, auch sich nochmal neu und anders zu orientieren, unterschiedliche Praktika, Hospitationen, unter anderem auch beim SWR, bei der Badischen Zeitung, beim Herder Verlag, aber auch die Erfahrung gemacht, innerhalb von 10 Jahren 200 erfolglose Bewerbungen zu schreiben. Und ich glaube, auch darüber wird vielleicht heute auch nochmal zu sprechen sein, denn das ist ja auch eine Erfahrung, immer wieder auch von Anlauf nehmen und aber auch nicht zu landen. Ja, und das macht was mit Menschen. Sie sind, um auch das nochmal abzurunden, ich habe jetzt sehr auf sozusagen die Erwerbsarbeit abgehoben und auf Ausbildung und Beruf. Sie sind aber auch engagiert, sehr stark ehrenamtlich und gesellschaftlich engagiert, unter anderem als Mitglied im Behindertenbeirat bei der Stadt Freiburg. Sie sind noch darüber hinaus auch politisch engagiert, waren auch zur Kommunalwahl angetreten. Für Bündnis 90 Die Grünen sind bei Amnesty, BUND, dem Deutschen Alpenverein und VDK also vielfältig engagiert. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, weil ich in der Zeitung. Genau, und nicht zuletzt sind Sie auch Autor. Sie haben vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht, Freiburg-Paris, Grenzerfahrungen aus dem Leben eines jungen Mannes, mein Weg aus der Psychose. Vielleicht können wir darauf auch nochmal zurückkommen. Vor allem interessiert mich ganz wahnsinnig, was es mit Paris auf sich hat.
Okay.
Sie sind heute auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig, eben in Ihrem Beruf. Sie sind aber darüber hinaus, wie ich ja auch gerade schon dargestellt habe, vielfältig politisch, ehrenamtlich, gesellschaftlich engagiert. Aber jetzt mal mit Blick auf den Beruf und auch auf die Erfahrungen von, ja, auch immer wieder Anlauf nehmen, aber auch zwischendurch auch Dinge abbrechen und vielleicht auch sowas wie ein Scheitern oder zurückgewiesen werden erleben. Was würden Sie denn rückblickend sagen? Was waren für Sie in Ihrem bisherigen beruflichen Leben die größten Hürden? Welche Barrieren, vielleicht auch Vorurteile haben Sie erfahren, vielleicht auch Diskriminierung, das weiß ich nicht, das werden Sie uns berichten. Was haben Sie erlebt?
Ja, es ist ein langes Feld. Also ich muss sagen, die Erkrankung habe ich ja beschrieben, ist mit 19 aufgetreten, in der Umbruchphase, Abitur, Ausbildung, damals zivil. Ich habe letztlich Wehrdienst gemacht, das war ein großer Fehler. Bin dann in die erste Erkrankungsphase geraten und habe dann die PTA-Ausbildung gemacht. Und im Rückblick war das eigentlich ein Glück, weil ich dann eine Ausbildung hatte. Also ich habe gemerkt, ich hatte eigentlich damals vor, gleich ein Studium zu machen, habe mich dann aber auf die PTA-Ausbildung erstmal konzentriert und habe dann weitergemacht mit dem Pharmaziestudium, wie Sie beschrieben haben. Aber bin da eigentlich an die ersten massiven, ja auch Diskriminierungen, musste ich erleben, also an der Uni. Irgendwann ging das nicht mehr. Ich weiß noch, da stand dann im Bescheid, also als es nicht mehr weiterging an der Uni, nicht psychisch krank, sondern geistig behindert. Also das hat mich damals total aus dem Konzept gebracht. Und dann war der Wechsel zum Religionspädagogikstudium. Da merkte ich, da war ich irgendwie, wurde ich ganzheitlicher gesehen. Die Uni war viel leistungsorientierter und die Religionspädagogik, da war man mehr als Mensch auch gesehen. Und dann konnte ich das Studium abschließen, da war ich sehr froh, auch mit einer Diplomarbeit, ist auch zum Glück mal dann als Buch erschienen. Und dann kam aber die erste große Enttäuschung. Ich habe mich immer wieder mit meiner Religionspädagogik beworben, unter Angabe meiner Schwerbehinderung, die ich seit 2000 habe, oder seitdem bin ich ein Mensch mit Behinderung, kann man sagen, und habe immer angegeben, ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Aber oft war das dann fast das Problem, es überhaupt anzugeben, weil ich wurde fast immer aussortiert bei verschiedenen, also vor allem auch, muss ich sagen, bei katholischer Kirche war es ganz schwierig. Die habe ich auch in nicht anderen Feldern eingesetzt, sondern die haben mich einfach gar nicht eingeladen. Bei den öffentlichen Arbeitgebern wurde ich zum Teil eingeladen, musste mich aber da auch zum Teil wehren und habe dann irgendwann nach Praktikas, eben wie Sie geschildert haben, auch beim Bereich Journalismus gemerkt, ich brauche nochmal eine Basis und bin dann eigentlich zurückgekommen auf den PTA-Beruf wieder, weil auch die anderen Felder so schwierig waren. Und das Glück war eigentlich, der PTA-Beruf ist sozusagen eine Basis. Das ist vielleicht jetzt nicht, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, hätte auch gerne mit der Religionspädagogik gemacht, würde ich sagen, das ist unbedingt mein Traumberuf, aber er erfüllt mich, er gibt mir eine Basis. Und dadurch kam ich dann auch ein bisschen über diese Enttäuschungen, diese vielen Bewerbungen hinweg, die nicht gescheitert sind. Und habe dann jetzt eben vor 2 Jahren versucht, das mit einem Buch dann nochmal für mich auch aufzuarbeiten. Und anderen Menschen Mut zu machen, sich da nicht kleinkriegen zu lassen. Ich habe immer so das Bild gehabt, man muss ein Stehaufmännchen sein. Ich war dann später auch mal Statist am Theater oder habe für Zeitungen so ein Abo-Vertrieb gemacht. Ja, man darf sich nicht kleinkriegen lassen, denke ich. Das ist das A und O. Und ich bin froh, dass ich eine Basis habe mit dem Job, weil andere, die kommen mit der psychischen Behinderung nicht dann auf den ersten Arbeitsmarkt. Deswegen bin ich jetzt ganz zufrieden. Und dieses zweite Standbein, wo ich halt durch den Teilzeitjob auch Zeit hatte, ist halt das Engagement aufgrund der Erfahrungen auch, würde ich mal sagen. Da muss ich nur immer gucken, dass ich die Balance ein bisschen halte und nicht zu viel mache, dass ich dann meinen Kompass verliere. Mhm. So würde ich sagen.
Aber halt mal schon mal recht fest, nicht kleinkriegen lassen, das ist sicher ein wichtiges Motto. Die Frage, wie das geht, ich glaube, die sollte man nachher nochmal erörtern. Ja. Denn das ist ja auch sicher in einem Lebenslauf, das kennen wir alle Menschen, ja auch nicht immer beständig, dass man da ein gutes Gegenmittel hat, wenn ja. einem der Wind nicht in den Rücken, sondern ins Gesicht geht.
Ja.
Genau. Frau Keikert, genau, ich darf Sie vorstellen. Sie sind 1975 geboren im Westerwald. Sie haben uns eben auch ein paar Worte mitgegeben. Zwischen 1995 und 2016 haben Sie verschiedene Ausbildungen und Studiengänge durchlaufen, begonnen und aber auch wieder abgebrochen. Und dazwischen folgten viele Nebenjobs, die Sie angenommen haben in der Zeit. Und waren auch in der Zeit in dem Jobcenter und mit der Agentur viel im Kontakt. Mhm. Genau. Dann habe ich noch gelesen, und das fand ich auch sehr spannend und stark, dass Sie dann in der Zeit auch noch eine Selbstständigkeit aufgenommen haben. Mhm. Genau, die ist dann aber eben leider, so hat sie es ja auch selber gesagt, dann eben in der Insolvenz geendet hat. Also auch nicht gerade tolle Erfahrung, sage ich mal, aber eben haben sich davon auch nicht unterkriegen lassen, sondern weitergemacht. Genau, in der Zeit sind Sie sehr viel umgezogen. Sie haben dann noch zwischen 2011 und 2013 eine Ausbildung zur Mediengestalterin erfolgreich absolviert, oder? Mhm. Dann eben mit den unterschiedlichsten Durchläufen von Ausbildung und Studiumszeit sind Sie dann in Richtung der Genesungsbegleitung gekommen, haben da 2020 sich für beworben. Dann kam, wie wir alle wissen, Corona dazwischen, was das Ganze ein bisschen verzögert hat. Und Sie haben dann so ab 2022 angefangen mit der Ausbildung der Genesungsbegleitung, sind dann im Rahmen dessen nach Reitersheim gezogen, weil, das fand ich sehr schön, Sie sich hier in den Süden verliebt haben, was Ihnen hier gut gefallen hat, und das kam da, weil Sie ein Praktikum gemacht haben in Basel an der psychiatrischen Klinik dort, oder?
Genau.
Und jetzt seit Juli 2023 arbeitet Frau Keikert auf einer geschützten Station im ZFPM-Ding.
Genau. Richtig.
Ich habe mich gefragt, ich denke, es geht vielleicht vielen anderen von Ihnen auch so, den Begriff Genesungsbegleiter hört man ja doch immer wieder, aber ich glaube, es ist vielen einfach immer noch nicht ganz bewusst eigentlich, was machen Sie denn als Genesungsbegleitung? Wie sieht so ein, sag mal, auch so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Genau, wie sind Sie denn mit Menschen in Kontakt?
Genesungsbegleitung bedeutet ja, ich bin Expertin aus Erfahrung. Durch meine eigene Erkrankung habe ich mir im Laufe der Jahre sehr viel Erfahrung mit verschiedensten Krankheitsbildern auch angeeignet und werde im Prinzip auf der Station überwiegend eingesetzt. Ich habe einfach Zeit für die Menschen, Zeit und offenes Ohr und gehe dann in direkten Austausch mit den Patienten, so sie es denn mögen. Wir spielen vielleicht auch schon mal Karten oder Brettspiele, wir gehen spazieren, entweder auf der Station oder draußen, je nachdem, wie fit derjenige dann gerade ist. Und ja, ich spreche sehr viel. Das ist so mein Hauptaufgabenbereich, Zuhören und Reden. Das ist im Prinzip das, was ich überwiegend tue, ja.
Genau, dann schaue ich zu meiner Linken. Hier habe ich die Frau Dr. Schiel sitzen, genau. Sie sind Medizinerin, haben ihr Medizinstudium in München und in Freiburg absolviert oder beziehungsweise dann hier beendet. Dann, so wie ich das auch entnehme, hier in Freiburg geblieben. Genau, waren an der psychiatrischen Uni, Universitätsklinik tätig, an der BDH-Klinik in Elzach tätig. Ich glaube, in der Zeit der Ausbildung oder war das? Oder das
genau, also die Facharztausbildung für Psychiatrie umfasst immer 4 Jahre Psychiatrie und 1 Jahr Neurologie.
Ah ja, genau. Und da waren Sie eben an den verschiedenen Kliniken tätig. Genau, und seit 2009 sind Sie jetzt beim Zentrum für Psychiatrie in Emding tätig und dort wiederum seit 2017 Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Genau, und dort Sie wiederum, deshalb haben wir auch gesagt, wir machen so die Vorstellung zusammen direkt danach, sind Sie für die Einstellung und die Praktika der Genesungsbegleiterin oder Begleitenden zuständig, die in der Akutpsychiatrie eingesetzt werden oder dort tätig sind, und Sie organisieren auch die Recovery-Schulungen. Dann haben Sie noch eine Ausbildung zum offenen Dialog absolviert. Ich vermute hier auch in Freiburg wahrscheinlich, oder?
Ja.
Genau, bei ASK e.V.
Ja, genau.
Okay, sehr schön, genau. Die organisieren das hier ja immer sehr groß, genau. Und dann habe ich noch, hier haben Sie noch eine Schulung zum Safe Words Trainer gemacht. Mich würde interessieren, was spricht für Sie dafür, GenesungsbegleiterInnen, wie zum Beispiel die Frau Kalkert in der Klinik, einzustellen?
Also Genesungsbegleiterin ist ja praktisch so ein Bindeglied zwischen dem Team und dem Patienten. Ne? Also wir versuchen ja immer so eine Behandlung auf Augenhöhe. Das ist extrem schwierig in der Akutpsychiatrie, wenn die einen einen Schlüssel haben und die anderen haben keinen. Wie kann man da eine Augenhöhe herstellen? Ne? Das ist ja fast nicht möglich. Ja? Wenn da Leute sind, die gar nicht da behandelt werden möchten, ja, wie funktioniert das? Ne? Und jemand, der eher auf Augenhöhe wahrgenommen wird, weil er eine gleiche Erfahrung gemacht hat in einer schweren psychischen Krise, kann vielleicht von Patientinnen eher angenommen werden, ja, und kann eben so dieses Bindeglied ist einerseits Teil des Behandlungsteams und hat aber viel eher einen Draht zu den Leuten, die bei uns behandelt werden, aufgrund dieser eigenen Erfahrung.
Ja. Das ist manchmal auch so ein bisschen wie ein Übersetzer, weil wir die Sprache der Patienten besser sprechen oder anders verstehen. Ist so mein Empfinden, dass ich manchmal so eine Art Übersetzer bin, und was sehr wichtig ist für mich, ist die Funktion als Hoffnungsträger, dass man den Patienten beweisen kann, es funktioniert. Man muss hart arbeiten, das ist kein Spaziergang, das rede ich auch nicht schön, aber es ist möglich, dass man aus wirklich verdammt tiefen Löchern wieder nach draußen kommt und dass es Wege gibt. Und die zu finden, ist halt immer das Schwierige.
Ich vermute mal, wie Sie es gerade selber gesagt haben, mit dieser Übersetzungsfunktion erreichen Sie halt dann eben wahrscheinlich die Person einfach nochmal anders, weil Sie da einfach auch mit Ihrer eigenen Erfahrung wahrscheinlich eben andere Zugänge haben.
Ja, ist manchmal erstaunlich, dass ein einziger Satz reicht und Patienten dann mit ganz komischen Informationen kommen, die sie sonst niemandem sagen, aber dann, ich sag dir mal was ganz insgeheim. Und dann verraten die mir Geheimnisse, wo ich manchmal denke, was denn jetzt hier passiert? Und da habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich höre einfach dazu und ich bin irgendwo unter Gleichgesinnten und mache das halt deutlich. Ja. Das verändert schon viel.
Ich darf Sie vorstellen. Sie sind 44 Jahre alt, in Berlin geboren, haben ein Lehramtsstudium, Gymnasium in den Fächern Deutsch-Italienisch aufgenommen, später Deutsch-Geschichte hier in Freiburg.
Und an einer Universität in Italien, wenn ich deren Namen jetzt vorlese, wird es, glaube ich, peinlich.
Università degli Studi della Tuscia.
Was, wo ist der Ort? Darf ich da neugierig fragen? Das ist
so 70 Kilometer nördlich von Rom.
Dann hat es Sie allerdings ins Badische zurückversetzt, glaube ich. Sie haben Referendariat gemacht 2009 am Gymnasium Unser Lieben Frauen in Offenburg. Wenn ich das richtig verstanden habe, im Jahr 2009, zu diesem Zeitpunkt, hatten Sie bereits das dritte Mal die Erfahrung mit einem stationären Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik aufgrund einer psychischen Erkrankung. Und nach diesem dritten Klinikaufenthalt haben Sie dann eine Rehabilitationsmaßnahme hier in Freiburg im Haus Landwasser in Angriff genommen.
Ja.
Soweit erstmal richtig.
Mhm. Genau. Und Sie haben, ich habe das Referendariat nach einem halben Jahr halt abgesprochen und bin halt auch sofort in die Klinik.
Mhm. Ja. Und danach in die RPK, und das war, denke ich, auch eine längere Zeit, in der Sie, war das 2 Jahre, ist das richtig, die Sie in der RPK waren, oder?
Ja, also ich war insgesamt 4 Jahre beim Haus Landwasser angebunden, die ersten 2 Jahre in der sogenannten RPK-Maßnahme, nachher war es dann die Eingliederungshilfe, über die ich finanziert wurde, und ich war insgesamt 4 Jahre, also 2 Jahre im Haus, im Haupthaus und 2 Jahre in Außenwohngruppen.
Und das hat dann aber nochmal, glaube ich, auch eine neue Tür für Sie aufgemacht. Sie haben dann unterschiedliche Praktika gemacht, ich sage jetzt mal so im Schwerpunkt Bike, Hotbike, Extratour, also irgendwie hat es mit Fahrrädern zu tun, mit Dentaltechnik. Und Sie haben dann im Anschluss eine Umschulung zum Industriemechaniker gemacht und sind, wenn ich das jetzt richtig sehe, bei unterschiedlichen Arbeitgebern, war als CNC-Dreher auch in Vollzeit tätig seit 2015, was ja jetzt schon auch eine sehr lange Zeit ist und auch...
Ja, 2015 kommt eben doch,
ja. Genau, das heißt, Sie sind jetzt eben in diesem Beruf als CNC-Dreher tätig, also auch so von der Geisteswissenschaft über unterschiedliche Wege über Italien, jetzt im technischen Beruf, hier wieder in der Regio. Wenn Sie da jetzt mal so zurückblicken auf diese ja auch bewegte Zeit, auch mit unterschiedlichen Stationen, könnten Sie sagen, was hat Ihnen geholfen, jetzt in so einem stabilen Arbeitsumfeld auch doch schon über so eine lange Zeit, auch in einer Vollzeittätigkeit, das ist ja schon auch nochmal eine Belastung, dahin zu kommen und da jetzt auch zu sein.
Also es gab da so eine, im Haus Landwasser, so ein bisschen erst nach, ich weiß nicht, nach 2 Jahren oder so, eine gewisse, so ein wachsendes Vertrauen zwischen mir und meinem Bezugstherapeuten dort. Und das war so ein bisschen so ein Türöffner auch so. Also so, ich habe ihm halt auch Sachen erzählt, so, die sehr intim sind und so weiter. Und habe gemerkt, der Mensch, der coacht mich da und macht das gut. Und das ist, also da habe ich auch, glaube ich, Glück gehabt, dass ich an ihn geraten bin. So. Und also er war auch mal sehr offen für meine Pläne und Wünsche, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt und so. Also, ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch andere, die dann sagen, ja, geht auch lieber ins betreute Wohnen und arbeitet in der WFBM oder so. Ich habe auch mal in der WFBM 3-Tage-Probe gearbeitet, so ist es jetzt nicht, aber also das war ein Türöffner und dann auch so irgendwie gewisser Durchsetzungswille von mir halt. Ich habe auch dann aus dem Haus Landwasser raus, konnte ich natürlich auch meine psychische Erkrankung nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, auch bei den Bewerbungen. Und ich habe auch da, fällt mir jetzt gerade noch ein, bei Herrn Schwarzmüller auf 200 Bewerbungen. Also im Haus Landwasser habe ich 30 Bewerbungen geschrieben, bin zu 2 Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Bei einem hat es halt geklappt, also trotz Studium und Abitur. Und so.
Das ist vielleicht ja auch eine Erfahrung, die Sie auch beide gemacht haben, vielleicht auch unterschiedlich gemacht haben. Sie haben auch berichtet, während der Studienzeit hatten Sie schon die Erfahrung auch so von Zurückweisung oder Diskriminierung. Sind Sie da vielleicht auch schon offen mit Ihrer Erkrankung umgegangen oder war das dann auch über, ich sag mal, das Label der Schwerbehinderung, wo Sie den Eindruck hatten, das ist eher kein Türöffner?
ist schon ein bisschen so mein Eindruck gewesen. Also ich weiß, an der Uni, deswegen habe ich auch zu der Uni hier in Freiburg ein eher gespaltenes Verhältnis. Also da legte ich dann recht spät den Schwerpunktausweis vor und dann war eigentlich sozusagen der Ofen aus, kann man fast sagen. Also dann, ich konnte auch nicht mehr weiter studieren. Es war vielleicht auch von der Belastung schwierig. Also das ist ein sehr anstrengendes Studium, das Pharmaziestudium. Und dann noch mit dem Handicap, was ich ja schon hatte, dann war das auch schwierig. Aber den Bescheid werde ich nie vergessen. Also dass der an mich ging und eigentlich nur die Botschaft hatte, sie können nicht weiter studieren. Und dann eben, wie ich vorhin zitiert habe. Und das war eben dann der Unterschied auch zur Fachhochschule. Das war einfach, ich glaube, das liegt auch an den Studienstrukturen. Da wird man mehr als Mensch gesehen, das habe ich schon gemerkt. Da fühlte ich mich auch wohler. Hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass Studierende sich das dann abschließen konnte. Die hatte ich zwar auch nochmal innerhalb des Studiums Krisen im Praxisjahr, aber es war nicht so heftig. Und ich habe, aber dann, wie Sie sagen, die Bewerbung danach bei Kirche und auch Caritas, da hatte ich manchmal den Eindruck, also die hätten mir ja auch in anderen Feldern, also nicht in dem pastoralen Dienst, was anbieten können. Aber da war so nichts zu machen. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, da ist irgendwie, und wenn ich dann immer die Begründung bekam, da waren nie Gründe genannt, sondern es wurde abgelehnt. Da kann man wenig machen, auch juristisch ist schwierig. Und das ist natürlich, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe dann sozusagen mein Glauben mir bewahrt, aber ich habe eine gewisse Kritik zu Kirche und Caritas entwickelt, also durch diese Erlebnisse, weil das nicht passt mit der Botschaft, die sonst zur Kirche und vermittelt wird. Ne? Also das war eigentlich das Problem nach dem Religionspädagogischen. Das war das zweite Studium, was mich noch mehr erfüllt hat. Ich wollte da in dem Bereich arbeiten, aber de facto ging das nicht. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieses Studium in diese Felder, also nur in den kirchlichen Bereich ausbildet.
Ja.
Aber es war doch sehr ernüchternd.
Und das Schwierige ist ja, wenn man nicht eingeladen wird, man erfährt ja selten, warum nicht. Ne? Es kann ja vielfältige Gründe haben, aber die Annahme, dass es mit ihrer Schwerbehinderung im Zusammenhang steht, die ist ja dann durchaus naheliegend.
Die ist naheliegend, ja, genau. Ja. Weil vor allem beim kirchlichen Bereich auch nochmal der Punkt ist, die haben ein eigenes Arbeitsrecht, da ist es nicht so zwingend nötig, dass auch wenn man die Schwerbehinderung angibt, eingeladen werden muss. Das hat es mir noch schwerer gemacht. Und irgendwann resigniert man dann auch. Ja. Aber man muss dann die Kraft in Neues irgendwie bringen. Und so kam ich dann auch ins Engagement.
Ja. Und wenn ich da auch nochmal nachfragen darf, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht, auch mit Ihrer psychischen Erkrankung auch offen umzugehen gegenüber dem Arbeitgeber? Also weiß der das überhaupt? Ich unterstelle das jetzt einfach.
Unterschiedliche Erfahrungen. Also es ist so, ich gehe damit ungern nach Hause hausieren. So, und kann ja mal sagen, ich habe ja Umschulung, dann habe ich ja bei Kreuz und Kulig in Endingen gearbeitet und jetzt halt bei Page im Industriegebiet Nord. So, bei meiner Umschulung, da war es dann so, das war ein 5-Mann-Betrieb ungefähr, oder 4-Mann, oder je nachdem. Da war dann beim Vorstellungsgespräch der Chef und der Seniorchef da und dann meinte dann irgendjemand, ja, Sie haben ja jetzt eine psychische Erkrankung und so, meinte, glaube ich, der Chef. Und dann meinte der Seniorchef, ja, Burnout, kennen wir ja alle. Naja, und damit war das Thema gegessen. Also die wollten halt nicht mehr wissen und wie gesagt, ich gehe damit nicht hausieren. Und es war ja auch im Rahmen von der Umschulung, es war ja auch im Rahmen von der Maßnahme sozusagen. Also meinen Kollegen habe ich da bisher nie irgendwas von gesagt, von meiner Erkrankung. Und dann in meiner zweiten Firma in Endingen war es dann so, dass da habe ich es am Anfang gar nicht gesagt, habe es in der Bewerbung ein bisschen Berufsfindungsphase reingeschrieben, was weiß ich. Und dann nach der Probezeit oder nach einem Jahr ungefähr habe ich es dem Chef dann gesagt. Er meinte, ja, sie machen ja gute Arbeit. Er hat dann gesagt, ja, wirklich, also ja. Ein Ding. Ja. Also, ja. Aber ja, und dann bei meiner jetzigen Firma, da war es dann so, da habe ich das anfangs auch nicht angegeben gehabt. Und dann auch nach einem halben Jahr, ja, habe ich es dann gesagt. Und dann war es halt so, dass die damalige Inhaberin der Firma, die wollte mich loswerden. Ich sage, haben Sie schon bei Ihrem alten Chef nachgefragt, ob der Sie wieder nimmt? Und sie sagt, nein. Ja, wie stellen Sie sich das vor und was weiß ich? Und also es war nicht so einfach. Ich habe dann von Anfang ab, dann gleich, als ich gesagt habe, dass ich eine Schwerbehinderung habe, habe ich gesagt, dass eine Frau vom Integrationsfachdienst auch für mich zuständig ist, wenn Sie Fragen haben und so. Und dann hat die Arbeitgeberin die auch eingeladen, die auch im Integrationsfachdienst. Und dann gab es ein Gespräch mit mir, dem Betriebsleiter und so. Und ja, und gut, und dann hat die auf dem Integrationsfachdienst auch gesagt, dass halt eine psychische Erkrankung ja kein Messwert ist für eine Arbeitsleistung, die jemand bringen kann oder bringt. Gut, aber es war halt auch so, dass auch schon massive Kritik kam an meiner Arbeit und so weiter. Und ich sei zu langsam, wurde mir gesagt und so. Und er hat ja, aber das war schon, also naja, auf jeden Fall war es dann nachher so, seit fast 3 Jahren ist die Inhaberin des Betriebs verstorben. Und der damalige Betriebsleiter hat den Betrieb gekauft. Gut, mit ihm komme ich einigermaßen klar, schon auch mal Auseinandersetzungen.
Aber heißt, wenn ich Ihnen so zuhöre, es hängt schon immer sehr stark davon ab, auch eine Person zu treffen, als Vorgesetzte oder auch schon der APK, der Bezugsbetreuer, die einem auch sozusagen einen Schutz und eine Flankierung geben oder auch offen sind. Oder der Chef, der sagte, ja, Burnout kennen wir doch alle. Also wo auch eine gewisse Offenheit und irgendwie eine Brücke gebaut wird.
Naja,
ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann Frau Habermas.
Frau Benelt, Sie sind Diplom-Sozialpädagogin, haben hier an der Evangelischen Hochschule in Freiburg studiert und sind mittlerweile Leitung der Sozialberatung in der Reha-Klinik Klotterbad in Klottertal. Sie haben auch die Zusatzqualifikation als Case-Managerin und von 2002 bis 2014 waren Sie in der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg tätig. Seit 2014 leiten Sie eben den Bereich der Sozialberatung und das Team der medizinischen, beruflichen, orientierten Rehabilitation. Das kürzt man auch mit MBOR ab, falls Sie das mal so lesen, in der Reha-Klinik Klotterbad. Genau. Sie sind außerdem, neben Ihrer Tätigkeit in der Klinik, sind Sie noch Mitglied im Fachverband der DVSG, dem Deutschen Verein für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen. Und für diesen sind Sie auch als Referentin tätig und auch noch für den DAV-Bund.
Ja, die Deutsche Rentenversicherung.
Sie haben ja in Ihrem täglichen Arbeitsfeld mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu tun, vor allem eben auch im Rehabilitationskontext. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen, beziehungsweise was für Erfahrungen werden Ihnen berichtet, sage ich mal, von Menschen eben mit einer psychischen Erkrankung in der Arbeitswelt, also die Sie dort machen, ne? Genau. Und Sie leisten ja auch quasi dann eben Unterstützung oder es geht ja dann eben sozusagen auch immer weiter um den Anschluss, wie kann es weitergehen?
Ja.
Wie sieht denn dahingehend auch so die Unterstützung aus?
Ja, also ich würde sagen, meine Erfahrungen und all das wieder, was wir jetzt schon gehört haben, die sind sehr unterschiedlich. Und es ist sehr abhängig von den Personen, von den Betrieben, von der Haltung, den Werten, die ein Betrieb und ein Arbeitgeber vielleicht auch mitbringt. Und auf der anderen Seite natürlich auch von dem Ausmaß der gesundheitlichen Einschränkungen, die durch eine Erkrankung bestehen. Ja. Das, was ja jetzt auch schon so teilweise, glaube ich, rauskam, worum es immer wieder geht, ist ja so eine gute Passung zu schaffen. Also dass wir einerseits Anforderungen einer beruflichen Tätigkeit haben, die unterschiedlich sind und wir haben Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und das zu einer guten Passung zu bringen, ist immer die große Aufgabe von Rehabilitation und von Integration auch. Und das versuchen wir zu begleiten und zu unterstützen. Und da gehören auch beide Seiten dazu, weil ich denke, es geht auch für jetzt die Menschen, die ich bei uns in der Klinik sehe, darum, teilweise überhaupt erstmal zu akzeptieren, die Einschränkungen, die da sind. Und auf der Basis von dem, was geht, eine neue Perspektive zu entwickeln. Und das ist oft mal ein schwieriger Weg. Ja, aber wir haben sehr wirksame Maßnahmen und Instrumente, die wir nutzen können, wirklich. Also von angefangen von stufenweise Wiedereingliederung über die WEM-Verfahren in den Betrieben bis hin zur Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Also wir haben schon gute Maßnahmen und Instrumente, die wir da nutzen können, finde ich. Auch wenn es da immer wieder mal zu hakt oder nicht immer so läuft, wie wir es gerne hätten, aber so grundsätzlich, finde ich, haben wir da schon einen ganz guten Werkzeugkasten.
Schön, also es gibt eben Mittel und Wege, sage ich mal, beziehungsweise Möglichkeiten, eben wie wir Menschen da ins Gespräch kommen oder halt wie wir eben da die Nahtstellen, wie ich jetzt auch in euch gelernt habe, sagen nicht mehr Schnittstellen, sondern Nahtstellen, zueinander schön schaffen, genau.
Ja, Herr Steiner, dann schließen wir sozusagen die erste Runde mit Ihnen. Max Steiner, Sie sind studierter Soziologe, haben in Konstanz studiert und nach dem Studium waren Sie als Referent im Bereich Flucht und Behinderung beim Deutschen Caritasverband tätig, sind dann sozusagen zur kommunalen Ebene gewechselt, wenn ich es richtig sehe, als stellvertretender Leiter des Fachbereichs Generation und Integration bei der Stadt Bad Krozingen und sind jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau seit wann, aber das sagen Sie uns gleich, Koordinator für Inklusion und Gesundheit bei der Stadt Freiburg. Und zwar im Büro des ersten Bürgermeisters, Herrn von Kirchbach. Was macht ein Koordinator für Inklusion?
Also ich bin seit April 2022 auf der Stelle. Also die Stadt Freiburg, die hat ein recht weites Inklusionsverständnis. Das heißt, es geht darum, um die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen. In dem Rahmen bin ich dafür zuständig, praktisch die gesamte Inklusionsstrategie für die Stadt Freiburg zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Rahmen bearbeiten wir verschiedene Aktionspläne Inklusion mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Und das aktuelle Thema ist eben Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung, wo es darum geht, dass die Stadtverwaltung als große Arbeitgeberin jetzt in der Stadt und auch in der Region auch mit gutem Beispiel vorangehen möchte und einfach da mehr tun möchte und zum Beispiel auch mehr Menschen mit einer eingetragenen Schwerbehinderung bei der Stadtverwaltung beschäftigen möchte. Das heißt, ich versuche das praktisch ich bin ja auf der Dezernatsebene, das sozusagen strukturell in der Stadtverwaltung zu verankern und zu entwickeln. Da geht es jetzt bei uns ja vor allem um zwei Zielgruppen. Also zum einen darum, wenn es um die Neuanstellung geht, für externe Stellen und natürlich für die schon Beschäftigten. Also was macht die Stadtverwaltung eigentlich für die schon Beschäftigten, zum Beispiel jetzt, wo auch eine psychische Erkrankung oder eine Behinderung auftritt. Das sind einfach diese zwei großen Themen. Und ja, ich meine, Sie haben ja jetzt auch schon verschiedene Herausforderungen auch genannt, aber wir kennen zum Beispiel auch die Zahlen, dass jetzt Menschen mit einer eingetragenen Schwerbehinderung einfach auf dem Arbeitsmarkt strukturell benachteiligt sind. Die sind deutlich länger arbeitslos, können oft nicht vom Einkommen selbst leben. Ja, und auch bei der Stadt Freiburg, also wenn es jetzt um die Neuanstellung geht, dann gibt es auch da immer Herausforderungen. Also zum Beispiel bei den Bewerbungsgesprächen bekommen recht viele Bewerbungen auch von Menschen mit einer eingetragenen Schwerbehinderung. Natürlich die, wo es angeben. Es sind sicherlich auch viele Personen, denke ich, auch jetzt mit psychischer Erkrankung, die es vielleicht dann eben nicht angeben, aber jetzt so kann man immer so sagen, so glaube ich im Schnitt roundabout 5% aller Bewerbungen sind Bewerbungen von Menschen mit einer eingetragenen Schwerbehinderung und von denen werden meistens über die Hälfte eingeladen. Aber bei der Einstellung ist es dann oft jetzt auch gerade für die Verwaltung dann immer noch eine Herausforderung, weil einfach die formalen Bedingungen dann trotzdem nicht ganz passen. Und das liegt dann meistens eben wiederum an der strukturellen Benachteiligung der bewerbenden Personen mit der eingetragenen Schwerbehinderung, die einfach, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine Person denken, die schon früh eine Behinderung erworben hat, die dann vielleicht aufgrund fehlender Barrierefreiheit in der Schule oder nicht barrierefreien Ausbildungsplätzen einfach Benachteiligung erfahren hat, ist dann halt am Ende im Bewerbungsverfahren, steht dann leider schlechter da, wie vielleicht eine andere bewerbende Person. Und da ist wir als öffentliche Verwaltung, auch wenn man sagt, hey, die Person hat echt super überzeugt, ist es ganz schwierig aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes praktisch die Person dann zu nehmen, die einfach dann auf dem Papier leider doch nicht so gut dasteht. Also das ist einfach so eine Herausforderung und da das zu umgehen, ist jetzt also was heißt zu umgehen, aber da versuche ich praktisch Lösungen zu erarbeiten, um es dennoch zu schaffen, einfach mehr Personen mit Behinderungen praktisch zu beschäftigen. Für die Personen, die einfach auch schon beschäftigt sind, gibt es ja vielfältige Programme. Also von Arbeitsplatzanpassungen bis hin zu Schonarbeitsplätzen. Das sind einfach, also ich glaube, die Stadtverwaltung ist da schon sehr bemüht, praktisch die Arbeitsverhältnisse einfach zu erhalten und zu gucken, dass es einfach für beide Seiten da weiterhin passt. Mhm. Dass man jetzt nicht irgendwie, ja.
Sie vertreten da ja jetzt auch ganz stark die Perspektive eines großen Arbeitgebers Stadt Freiburg. Was würden Sie denn sagen, was hilft Arbeitgebern, die gewillt sind, die wirklich auch Türen öffnen wollen und ihre Arbeitsplätze eben auch besetzen wollen mit Menschen mit Behinderung? Was kann denn dem Arbeitgeber helfen? Was können auch Anreize sein, um aus Arbeitgebersicht das auch wirklich umsetzen zu können?
Es gibt ja vielfältige Förderprogramme oder Maßnahmen, die man auch als Arbeitgeber dann, also zum Beispiel vom Integrationsfachdienst, in Anspruch nehmen kann. Also ich glaube, da ist es teilweise so, dass sich ArbeitgeberInnen auch noch einfach scheuen, die denken, das wäre zu kompliziert. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was es alles so gibt. Ich glaube, das ist schon so manchmal noch so ein Punkt. Und dann sind es natürlich auch einfach immer noch Vorbehalte so. Also die sich sicherlich einfach vorliegen, wo sich viele einfach nicht trauen. Also ich glaube, das führt ja auch dazu, dass dann Leute das einfach nicht angeben. Sicherlich mit gutem Grund. Und da muss man einfach weiterarbeiten, also Sensibilisierungsarbeit leisten und irgendwie auch ein positives Framing, weil, also wenn wir jetzt zum Beispiel an den demografischen Wandel denken und da ist die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin jetzt wieder als große Arbeitgeberin einfach auch betroffen. Also wir haben echt einen großen Arbeits- und Fachkräftemangel. Es ist schwer, Stellen einfach zu besetzen und ich glaube, da muss man es einfach praktisch positiv framen auch. Das ist einfach eine Chance, jetzt gerade in dieser Zeit praktisch die Zielgruppe von Menschen mit eingetragenen Schwerbehinderungen. Ja, also ich will das hört sich irgendwie blöd an, aber das irgendwie diese Chance zu nutzen, aber das ist einfach, die Leute werden einfach gebraucht und das muss man irgendwie auch Arbeitgeberinnen einfach nochmal klar machen. So. Also das, ne, und da kann man das vielleicht auch einfach anknüpfen. Ja.
Weil es jetzt auch von Ihren Erfahrungen so hatten und Sie haben ja eben auch einen Grad der Behinderung, oder? Sie haben jetzt genau einen Schwerbehindertenausweis dann eben oder halt eben auch beantragt. Und da würde mich einfach auch interessieren, wie denn da so Ihre Erfahrungen waren, auch eben in Bezug auf den Arbeitsmarkt und auf Bewerbungen, auf die Studiengänge, die Sie durchlaufen sind, aber auch eben, das war dann glaube ich eher auch schon davor.
Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich meine Erkrankung mir selber versucht habe wegzureden. Also ich habe das 13 Jahre lang Tatsache komplett ignoriert. Ich habe mich auch allem verweigert. Habe auch niemandem zugegeben oder gesagt, dass ich eigentlich krank bin. Und habe mich dann irgendwie so durchs Leben manövriert und bin damit oft genug sehr bös gestrandet. 2015 bin ich das letzte Mal im Prinzip wirklich komplett, habe ich mich vor die Wand gefahren und da ging gar nichts mehr. Mein letzter Arbeitgeber, dem ich das versucht habe, dann auch zu kommunizieren, hat mir gesagt, er versteht es nicht. Ich meine, es ist immer schön, wenn man psychische Erkrankungen nicht versteht. Er hat aber dann auch gesagt, er hat dafür auch kein Verständnis und es interessiert ihn nicht. Und das war so im Prinzip meine einzige und auch meine letzte schlechte Erfahrung. Und ich habe danach sehr lange gebraucht, um mich überhaupt wieder aufzubauen. Über Rentenantrag, über Reha, über Tagesstätte, Werkstätten für behinderte Menschen, habe ich eigentlich, bis ich dann die Weiterbildung gemacht habe, keine einzige Bewerbung geschrieben, wo ich dann auch hätte zugeben können, dass ich Grad der Behinderung habe. Und mittlerweile gehe ich damit sehr offen um. Das erzähle ich jedem, der es hören will oder auch nicht, weil es ist einfach Teil von mir und ich stehe dazu und wer das nicht versteht, ja, Pech. Da steckt eine Menge Arbeit drin, dass ich so selbstsicher damit umgehen kann mittlerweile. Das sind also 6 Jahre harte Arbeit, die ich da investiert habe und ja. Keinerlei negativen Erfahrungen gemacht bisher mit Arbeitgebern.
Ja, auch schön und klar, gleichzeitig natürlich auch, wenn man es so hört, dass Sie eben in der Zeit ja keine Bewerbungen gelaufen sind, dann ist ja vielleicht auch, ich weiß es nicht, vielleicht war es ja unterbewusst auch, weil eben diese Barrieren da sind oder diese Erfahrungen, die man auch hört und mitkriegt, so eher gesellschaftlich, sage ich mal, getragen. Mhm.
Also meine größte Angst war eigentlich immer Bewerbung und Schreiben, weil mein Lebenslauf aussieht wie Kraut und Rüben, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich irgendwie alles angefangen habe, nichts abgeschlossen habe, weil ich gestrandet bin an so vielen verschiedenen Stellen mit so vielen verschiedenen Dingen. Weil man durchaus auch rauslesen kann, dass ich einfach nie wusste, was ich eigentlich machen will. Alleine der Gedanke, eine Bewerbung zu schreiben, hat mir immer Panikattacken verursacht. Also wir haben damals dann mit der gesetzlichen Betreuung beschlossen, wir beantragen die Rente, damit ich einfach mal vom Jobcenter in Ruhe gelassen werde. Das war so mein erster Gedanke, die sollen mich einfach mal in Ruhe lassen, damit ich nicht dann auch noch, obwohl ich krank bin, Bewerbungen schreiben soll oder Termine beim Jobcenter wahrnehmen muss und denen Rede und Antwort stehen muss, dass ich einfach sage, lass mich einfach mal in Ruhe, damit ich mal genesen kann. Und das war so das, was für mich am wichtigsten war. Und dass ich dann die Vollrente gekriegt habe, das war eigentlich gar nicht mein Ansinnen an der Stelle. Das hat sich so ergeben. Ja.
Mir ist noch sehr im Ohr, Herr Schwarzmüller, Sie haben vorhin gesagt, ich habe auch angekündigt, da kommen wir nochmal drauf zurück, wichtig ist, sich nicht unterkriegen zu lassen oder sich nicht kleinkriegen zu lassen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt richtig zitiert habe. Ja. Das würde mich doch nochmal interessieren. Wie geht denn das? Wie haben Sie das geschafft? Was hat Ihnen geholfen, um sich nicht unterkriegen oder kleinkriegen zu lassen?
Ich glaube, eine Rolle spielt, man ist durch einige Tiefen schon gegangen. Also ich weiß nicht, ob es jedem gelingt, würde ich auch mal sagen. Also ich brauchte irgendwie eine Perspektive, ich habe viele Rückschläge erlebt, habe mir dann so in kleinen Stufen so das noch erfüllt, was mich auch erfüllt hat. Und ich glaube, irgendwann kommt dann der Punkt, dass man sich auch nicht mit dem Optimalen irgendwie arrangiert, aber froh ist, diese Basis zu haben. So ist es jetzt auch mit der Apothekentätigkeit. Also ich bin froh, dass ich in diesem geschützten Rahmen auch unterstützt, wie vorhin angesprochen, Integrationsamt, diese Stelle habe, ein wohlwollendes Umfeld, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es ist ein nicht so großer Betrieb, das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zur Stadt Freiburg oder Kirche, wo dann immer argumentiert wird, die unterliegen der besten Auslese bei den Bewerbungsverfahren und so weiter. Wo ich dann immer denke, eigentlich ist der Mensch mit Behinderung ja auch die Bereicherung, vielleicht kann man dann es muss immer um die beste Leistung gehen, auch ein bisschen hinten anstellen. Und ich glaube, das profitieren auch andere um einen rum, wenn man auch nicht mal die Leistung so vollbringt wie andere. Also ich würde auch sagen, ich bin vielleicht nicht der Äquivalent wie ein ganz Fitter, der auch keine Behinderung hat und PTA ist, aber ich mache meinen Job und das ist das Wichtigste und das erfüllt mich. Und also das ist, glaube ich, der Punkt, das hat mich halt mit dem PTA-Job dann getragen. Und ich habe auch im Gegensatz zu Ihnen oder dir, also keinen Vollzeitjob. Das ist für mich auch eine Entlastung. Also das, ja, ich weiß nicht, ob ich einen Vollzeitjob, also ich glaube, das wird gar nicht mehr gehen. Aber es geht jetzt diese halbe Basis und ich kann mich halt in anderen Feldern drumherum noch anderweitig dann sozusagen kreativ austoben, oder wie auch immer. Genau. Ja.
Aber wie Frau Wedelt auch sagte, es muss passen, es geht um Passung und um unterschiedliche Passung. Das ist nicht, dass der Mensch auf den Arbeitsplatz passt und andersrum, es muss eben auch noch mehr drumherum stimmen und es braucht die Unterstützung, die Flankierung, es braucht einfach auch Personen, die da auch rundherum offen sind.
Das stimmt, wohlwollend das mittragen, ja. Das denke ich auch. Und deswegen ist, glaube ich, schon eine gewisse Transparenz auch für den Arbeitgeber hilfreich. Also ich glaube, das zu verschweigen, ich weiß nicht, ob das so die Lösung ist. Also ich wurde dann auch immer offener und habe dann halt gesagt, gut, wenn ich der Kirche und der Caritas oder anderen Arbeitgeber das angebe und denen mich wollen, ja, ist der Problem.
Das finde ich auch nochmal wichtig, Frau Kalkert, Sie haben es auch gesagt, für Sie war die Berentung dann eher mal auch eine Aussicht auf einen Ruhepol mal zu sagen, jetzt mache ich erstmal eine Pause in diesem ständigen Bestreben auf den ersten Arbeitsmarkt und erspare mir vielleicht auch immer wieder diese Aufforderungen vom Jobcenter und auch letztendlich auch diese Frustration, nicht eingeladen zu werden und sich zu bewerben. Es gibt ja kein Patentrezept, aber ist manchmal vielleicht diese starke Orientierung hin ins Erwerbsleben zurückzugehen, eben auch nicht das, was für alle passt und für alle stimmt.
Ja, ich habe ja meine Erkrankung im Prinzip jahrelang wirklich ignoriert. Und ich bin da an einen Punkt gekommen, wo ich mir selber ja auch erstmal eingestehen musste, du bist wirklich krank und so funktioniert es nicht. Mhm. Und so willst du jetzt auch nicht mehr weitermachen. Und das zu akzeptieren, war jetzt wirklich ein Stück Arbeit. Das war ein verdammt langer Weg, dass ich überhaupt erstmal an den Punkt gekommen bin. Die Rente war für mich in dem Moment auch genau wie die gesetzliche Betreuung auch, genau wie der Schwerbehindertenausweis auch, alles was wir da so im Gesamtpaket beantragt haben, das war für mich so ein Stopp, ein ganz großes Stopp. Ich mache hier Stopp und ich weiß überhaupt gar nicht, wo ist mein Weg überhaupt, ich habe den gar nicht mehr im Blick, dass ich einfach mal zu mir zurückfinde und mal rausfinde, wer bin ich denn überhaupt? Wo möchte ich eigentlich hin und was habe ich die letzten Jahre überhaupt gemacht und was mache ich damit? Das war schon für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment.
Und als Genesungsbegleiterin sind Sie jetzt angestellt oder wie läuft das denn genau, also in der Klinik sozusagen?
Ich habe im ZFP mein Praktikum gemacht. Yeah. Als Genesungsbegleiterin macht man zwei während der Weiterbildung. Eins habe ich in Basel gemacht, in der UPK. Das zweite dann in Emmendingen. Und habe mich einfach in die Arbeit auf der Station verliebt und auch ins Team. Und das war einfach toll, das hat gepasst. Ich habe als Minijobber angefangen, das waren dann sagenhafte 7, irgendwas ganz krummes Stunden pro Woche. Mhm. Und mittlerweile bin ich auf 11,35 Stunden hochgegangen, was ganz furchtbar schief ist, aber das sind dann so und so Prozent. Und ja, ich arbeite mich langsam so ein bisschen nach oben und das reicht aber für mich jetzt erstmal vom Arbeitsaufwand und das ist vollkommen in Ordnung so.
Und das läuft dann nicht als Minijob mehr?
Nein, das ist kein Minijob mehr, das ist jetzt tatsächlich eine Festanstellung.
Also sozialversicherungspflichtige Festanstellung.
Genau.
Okay. Ja. Genau, das wäre auch eben so meine Frage gewesen, auch so an Sie noch eben, wie da so die Anstellung läuft und von Genesungsbegleitern. Ist es dann, Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben als Minijob angefangen und jetzt eben erhöht, ist häufig irgendwie auch der Fall so, oder wie sind da so die Erfahrungen und wie viele Genesungsbegleiter arbeiten denn so bisher im ZFP?
Also wir haben jetzt insgesamt 4, 2 bei uns in unserer Abteilung auf den Akutstationen und ich weiß gar nicht, 2 glaube ich in der Klinik für affektive Erkrankungen.
Eine.
Bei uns auf der Station 6, der gehört eigentlich auch mit
so. Im Januar kommt noch eine Kollegin dazu auch in der affektiven, genau.
Ja. Mhm, genau. Letztendlich sind die Wege ziemlich unterschiedlich. Also mehrmals hatten wir das schon mit so einem stufenweisen Einstieg, ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll. Aber wir hatten auch ganz andere Situationen, wie der hat ja bei uns begonnen als Pflegehelfer, weil es diesen Beruf sozusagen Genesungsbegleiter damals noch gar nicht so gab. Ja. Und es gibt da keine feste Regel oder so, ne? Man muss gucken, was da passt. Sehr gut ist es natürlich, wenn man im Rahmen von dieser Ex-In-Ausbildung dann das Praktikum schon bei uns macht, dann kann man ja auch gleich sehen, funktioniert es mit dem Team, funktioniert es mit der Akutpsychiatrie oder sollte es lieber eine offene Station sein, ne? Diese Sachen, dann so ein stufenweises Ranführen ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll, aber es ist kein Muss. Ne? Und wir haben letztlich bei uns in der Klinik das Ziel, dass wir bei uns in der Abteilung, dass auf jeder Akutstation auch eine Genesungsbegleiterin arbeitet, ja? Und versuchen da jetzt so langsam aufzustocken. Die einzige Voraussetzung, die wir sozusagen haben, ist diese abgeschlossene Ex-In-Ausbildung, dass man das komplett abgeschlossen hat mit allen Modulen, alle Praktika und dann das Zertifikat auch bekommen hat. Genau.
Können Sie noch mal kurz Ex-In erläutern, falls es also die Abkürzung auch nicht eingeläufig ist, weil ich vorhin schon gemerkt habe, wir sprechen doch mehr gern schnell mit Abkürzungen.
Genau, Experienced Involvement heißt das. Genau, also Experienced von Erfahrung und Involvement, sich einbringen.
Einbringen, einbeziehen.
Ja, genau. Ja, wir haben vorhin schon gerade nochmal besprochen, dass es nicht Ex-Insasse bedeutet. Ja. Aber es ist so ein Begriff und da gibt es eben auch diese Organisation Ex-In-Südbaden, die dann Ausbildung anbietet in Freiburg, aber auch an verschiedenen Stellen in Deutschland, genau, wird diese Ex-In-Ausbildung angeboten, so heißt es.
Es ist ja aber so, so Genesungsbegleiter sind jetzt nicht per se nur im klinischen Bereich, oder? Wir können auch im anderen Bereichen tätig sein.
Die können beratend tätig sein, zum Beispiel bei den EUTB oder bei den sozialpsychiatrischen oder gemeindepsychiatrischen Diensten. Mhm. Die können in Tageswohneinrichtungen tätig sein, in Tagesstätten, also im Prinzip überall da, wo psychisch erkrankte Menschen in irgendeiner Form leben, arbeiten, beschäftigt werden, betreut werden, begleitet werden. Da können Ex-Insel eingesetzt werden, ja.
Schaue ich zu Ihnen. Haben Sie da auch schon Erfahrungen? Sind bei Ihnen Personen mit Ex-Insel eingestellt oder gab es da irgendwie Berührungen bisher so?
Nee, ich kenne es eigentlich nur aus der Arbeit mit RehabilitantInnen, die sich dafür interessiert haben. Mhm. Und deswegen sagt mir das was, weil ich mich dann in dem Rahmen mal selber informiert habe, wie das funktioniert. Mhm. Ja. Bei uns in der Klinik bisher nicht.
Mhm. Das ist auch ein bisschen schwierig noch, weil hier unten im Süden ist es noch nicht so weit verbreitet. Also das ist am weitesten verbreitet in Hamburg, das hat so ein typisches Nord-Süd-Gefälle. Hamburg-Bremen, das sind so die Städte, die sind Vorreiter, da gibt es das seit 2005. Glaube ich. Ich habe die Weiterbildung in Bonn gemacht, das war der achte Kurs vom Veranstalter und in Freiburg gab es erst zwei Kurse, also einen vor Corona und einen, der musste dann wegen Corona abgesagt werden und jetzt gab es erst den zweiten Kurs hier im Süden und das ist halt teilweise schwierig. Hier unten ist noch sehr viel mehr Bedarf, als Ex-Inler vorhanden wären, die den Bedarf decken könnten. Das ist leider so.
Stimmt, das, also habe ich auch schon so mitbekommen, dass hier tatsächlich wenig bisher Ausbildungen dazu stattgefunden haben. Und oft eigentlich auch der größte Knackpunkt eben so ist, weil einfach viel zu wenige Leute in dem Bereich bisher gibt, weil sie tätig sind.
Ja.
Oder in den, eben muss ja nicht nur im klinischen Bereich sein, sondern in unterschiedlichen. Ja.
In den medizinischen Leitlinien findet sich das Thema wieder unter dem Begriff Peer Support. Mhm. Ja, also es gehört eigentlich zu einer leitliniengerechten Behandlung dazu. Ne? Und was jetzt eben auch neu ist, ist, dass in diesen Pflegesatzverhandlungen ja, mit den Krankenkassen sich das auch abbilden lässt. Man muss allerdings so in Vorleistung gehen, ne? Erstmal Leute einstellen, ich glaube über 2 Jahre und dann kann man das bei den nächsten Verhandlungen einbringen.
Ja. Frau Kalke, Sie haben vorhin diesen schönen Begriff gesagt, Sie sind Expertin aus Erfahrung. Das sind die beiden Herren neben mir auch. Mich würde noch mal interessieren, Herr, Sie sind ja auch bei Selbsthilfe mit Köpfchen engagiert. Inwieweit ist für Sie persönlich auch die Selbsthilfe und auch vielleicht der Zusammenschluss mit Menschen in der Selbsthilfe auch nochmal eine wichtige Erfahrung gewesen?
Da möchte ich ganz kurz nochmal sagen, nicht, dass ich es danach vergesse, weil das wollte ich noch machen. Also ich bin bei Selbsthilfe mit Köpfchen schon lange und ich bin auch im Beirat, also arbeite mit dem Vorstand zusammen. Da hat die Anja Wagner, wurde vorhin schon mal angesprochen, vor 4 Monaten oder 3 Monaten mal gesagt, ja, das sind noch Welttage der seelischen Gesundheit und es geht um Arbeit und psychische Erkrankungen, wollen wir dann irgendwann vielleicht Veranstaltungen machen oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich wäre dabei und eine andere hat auch noch gesagt, sie wäre dabei, die ist jetzt aber abgesprungen leider, aber nein. Es haben sich ja zum Glück genügend Leute gefunden. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, wie es zu dieser Veranstaltung kam. Also es war vor allem die Anja Wagner, die das initiiert hat. Ja, also zu Ihrer Frage, was mir die Selbsthilfe gibt. Also ich selber leite mittlerweile eine Fußballgruppe von Selbsthilfe mit Köpfchen. Also ich bin in der Fußballgruppe jetzt so seit 12 Jahren ungefähr und seit 5 Jahren ungefähr leite ich die Gruppe auch. Das gibt mir schon sehr viel, so Wobei da nicht so ganz klar für mich zu trennen ist zwischen so Sport und was gibt mir der Sport und was gibt mir der Austausch mit anderen, die eine psychische Erkrankung haben. Und sei es halt einfach eine tolle Sache. Und wir haben jetzt gerade am Wochenende mitgespielt bei der Deutschen Straßenfußballmeisterschaft auf dem Stüdinger Kirchplatz. Das ist eigentlich für Menschen Wohnungslosenhilfe, Drogenhilfe, Flüchtlinge. Aber wir sind da auch herzlich willkommen gewesen. Wir sind ja auch eine Randgruppe in gewisser Weise einfach. Und ja, das ist einfach immer toll, auch so ein Turnier. Und ja, das Gemeinsame. Also wir sind auch eine gemischte Gruppe. Wir haben auch Frauen in der Gruppe. Das ist einfach eine tolle Sache. Es gibt auch immer wieder Konflikte. Ein Stück weit hilft mir der Vorstand auch mal, wenn ich irgendwie Konflikte habe, frage ich auch mal irgendwie den Vorstand oder so mal vielleicht.
Auch schön auch mal der Hinweis, es gibt ja den berühmten Satz, Arbeit ist das halbe Leben, es gibt eben auch noch was anderes. Fußball, Freizeit, wir sind natürlich jetzt über die Weltwoche und Ihr Thema natürlich sehr auf das Thema Arbeit, Erwerbsarbeit ausgelegt, aber das haben Sie ja auch gesagt, es muss noch genug Raum für anderes sein. Genau. Ja. Herr Steinert, ich würde gerne auch noch mal bei Ihnen nachfragen. Sie haben jetzt vorhin über den Aktionsplan Inklusion und was die Stadt Freiburg als Arbeitgeberin tun kann. Gibt es denn darüber hinaus was, wo die Stadt auch im Netzwerk, also nicht als Arbeitgeberin, sondern sozusagen als das im Gemeinwesen, etwas tun kann, um Inklusion in unterschiedlichster Weise, zum Beispiel auch im Arbeitsleben, zu befördern?
Klar. Dadurch, dass wir praktisch eigentlich so ein großer Player irgendwie so auch im Sozialraum sind, einerseits durch den Vorbildcharakter, also ich meine, ich selber arbeite jetzt ja auch praktisch mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter so ein bisschen zusammen. Also wenn es so in der Auslotung eigentlich darum geht, was können wir eigentlich machen, also da ist, glaube ich, Netzwerkarbeit ganz wichtig. Natürlich auch immer mit den Betroffenen. Also Sie haben ja vorher schon erwähnt, Herr Schwarzmüller ist im Behindertenbeirat der Stadt Freiburg. Also da ist natürlich auch immer eine enge Schnittstelle rein über meine Arbeit und vor allem auch mit der kommunalen Behindertenbeauftragten der Stadt Freiburg, sodass man einfach die vor allem die betroffene Perspektive auch mit reinnimmt. Also das ist ja ganz wichtig, also dass wir da nicht irgendwie im stillen Kämmerchen irgendwas machen, sondern gucken, also was draus denn eigentlich so aus der betroffenen Perspektive so. Da sind wir irgendwie, glaube ich, zumindest ganz gut aufgestellt, was das Netzwerk angeht. Also zum Beispiel veranstalten wir auch immer noch, also einmal in zwei Jahren im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderte Menschen, Aktionstag Inklusion, wo wir einfach auch versuchen, so die Institutionen, Vereine, verschiedenen Player einfach zusammenzubringen, um zu gucken, ja, was einerseits so die Netzwerkarbeit, was bewegt eigentlich so die unterschiedlichen Personen, ja, und da irgendwie auch die Themen einfach zusammenzubringen. Ich bin zum Beispiel auch ganz eng immer im Austausch mit der Schwerbehindertenbeauftragten, das gibt es auch noch, das ist immer so ein bisschen kompliziert, aber die Schwerbehindertenbeauftragte der Stadt Freiburg, die dann oft so die Ombudsstelle ist, jetzt auch für die Beschäftigten, wo was auftritt, dass man da einfach auch im Austausch ist und dann auch wieder schaut, ja, wo hakt es eigentlich, und wo können wir da weiter.